D-Radio Wissen. Update.
Menschen sind aus den USA, aus allen möglichen Ländern in ihr Heimatland gefahren, um für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu stimmen, weil sie erkannt haben, das ist eine Frage von moderner Gesellschaftspolitik, von Gleichheit vor dem Gesetz.
Sagt Volker Beck von den Grünen. Seit die erzkatholischen Iren dafür gestimmt haben, dass Schwule und Lesben heiraten dürfen, bestimmt die Homo-Ehe auch in Deutschland die politische Diskussion. Viele sind dafür. Warum sie bei uns vermutlich trotzdem noch nicht kommt, ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Die Gleichberechtigung kommt scheibchenweise. Justizminister Heiko Maas von der SPD will morgen 23 Änderungen an Gesetzen und Vorschriften vorschlagen, um Benachteiligungen von Homosexuellen, die in eingetragenen Partnerschaften leben, abzubauen. Es geht um Verwaltungs- und Asylverfahren oder Ansprüche nach dem Vertriebenengesetz. Für Volker Beck ist das nur Kosmetik.
Die SPD verstehe ich da gar nicht, weil der Koalitionsvertrag sieht immerhin bei der Lebenspartnerschaft vor, alle Ungleichbehandlungen zu beseitigen. Davon gibt es 150 in 54 Gesetzen und er setzt gerade mal 23 um.
Mehr ist offenbar mit CDU und CSU gerade nicht zu machen. Nicht das vollständige Adoptionsrecht und schon gar nicht die vollständige Gleichstellung durch die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Obwohl man sich fragen kann, ob das nicht viel einfacher wäre, als nach und nach 150 einzelne Ungleichheiten abzuschaffen. Das ist für Unionsfraktionsvize Thomas Strobel aber eben nicht die Frage.
Die Mehrheitsmeinung in der Union scheint mir indessen sehr klar zu sein. Das spiegelt sich im Koalitionsvertrag wider. Und ich bin dafür, dass wir uns an Vereinbarungen halten.
Mit demselben Argument wehrt sich Strobel auch gegen eine Abstimmung im Bundestag ohne Fraktionszwang. Das hat die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung Christine Lüders gefordert. Strobel dagegen sagt, die Regierung müsse berechenbar bleiben. Vermutlich gäbe es im Bundestag eine Mehrheit für die gleichgeschlechtliche Ehe, genau wie in der Bevölkerung, übrigens, wenn man den Umfragen glaubt. Auch aus CDU und CSU sind einige dafür. Der SPD-Politiker Johannes Kahrs, Beauftragter der Regierung für die Belange von Lesben und Schwulen, wirft der CDU-Spitze deshalb vor, eine solche Abstimmung nur zu verweigern, um konservative Wähler nicht zu verprellen.
Frau Merkel und Herr Kauder sind in der Frage nicht einfach anders überzeugt, sondern sie machen das aufgrund der Umfragewerte. Und das finden wir deswegen besonders schäbig.
Die Fragen, was ist eine Ehe und wer darf sie schließen, waren schon immer hochsymbolisch. 12 Länder Europas haben sich inzwischen für die Homo-Ehe entschieden, Deutschland nicht. Als Dänemark 1989 als erstes Land der Welt die eingetragene Partnerschaft einführte, galt bei uns noch der Paragraph 175 aus dem Kaiserreich, der Homosexualität grundsätzlich unter Strafe stellte. Der Lesben- und Schwulenverband sagt, dass noch in den ersten 15 Jahren der Bundesrepublik 45.000 Menschen nach diesem Paragraphen verurteilt wurden. Erst 1994 wurde er abgeschafft. 2001 ermöglichte die rot-grüne Bundesregierung auch in Deutschland die eingetragene Lebenspartnerschaft. Danach wurden Diskriminierungen von Homosexuellen aber nur noch abgebaut, wenn das Bundesverfassungsgericht es vorschrieb. Baden-Württembergs SPD-Chef Nils Schmidt hat heute vorgeschlagen, auch in Deutschland eine Volksabstimmung abzuhalten. Die Diskussion um die Homo-Ehe dürfte weitergehen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz regen sich viele über ein Nein von Politikern zur Ehe für Schwule und Lesben auf. Auf tagesschau.de schreibt User Randerscheinung: Die Scheinheiligkeit bei CDU, SPD ist kaum noch zu toppen. Natürlich gibt es auch dort reichlich Homosexuelle und Bisexuelle, die gern ihr Leben sanktionsfrei leben möchten. Aber sie schweigen, warum auch immer. Und User Fire First Ace meint, besonders die Debatten in den USA zeigen, dass die Gegner einer Gleichstellung homosexueller Menschen kein argumentatives Standbein haben. Alle Argumente lassen sich auf Unwissenheit oder religiös motivierte Ideologie zurückführen. Ausfallende negative Kommentare ersparen wir euch an dieser Stelle. Im Netz wird aber auch über den Begriff Homo-Ehe diskutiert. Der wird nämlich als diskriminierend angesehen. Madita Kort twittert deshalb: Für Homo-Ehe als Unwort des Jahres. Das Wort ist ätzend. Ehe ist Ehe, Liebe ist Liebe. Und Stadtner fragt: Sagt man eigentlich auch Heten-Ehe? Auf Twitter hat sich deshalb inzwischen der Hashtag Ehe für alle durchgesetzt. Unter dem schreibt zum Beispiel Ute Weber: Der konservative Teil der Bevölkerung würde Ehe für alle vermutlich eher akzeptieren, wenn auch eine Heirat mit Autos möglich wäre.
Was sonst noch wichtig war?
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU will bei der EU einen Sonderfonds für Flüchtlinge einrichten. Müller spricht von 10 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollten Länder wie Jordanien oder Libanon, die besonders viele Flüchtlinge aufnehmen, stärker unterstützt werden. Außerdem müssten die Europäer mehr Geld in den Herkunftsländern der Flüchtlinge investieren und endlich faire Preise zahlen.
Ein Teil unseres Wohlstandes in den Industriestaaten baut darauf aus, dass wir die Ressourcen der Entwicklungsländer, ich würde sagen, ausbeuten. Wenn wir heute zu fairen Handelsabkommen kämen, beispielsweise für Coltan, Kaffee, Kakao, könnten wir ein Vielfaches an Effekt gegenüber öffentlicher Entwicklungshilfe erreichen.
Außerdem fordert Müller, dass die EU einen Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen ernennt und zusammen mit der UNO eine diplomatische Friedensmission in Syrien und Libyen startet. Heute treffen sich in Brüssel die Außenminister der EU-Länder, um über die Flüchtlingspolitik zu beraten. In Deutschland ist die Zahl der unbearbeiteten Asylanträge auf einem Rekordniveau. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung haben Ende Februar fast 250.000 Flüchtlinge auf eine endgültige Entscheidung des Bundesamts für Migration gewartet. Das sind so viele wie in keinem anderen EU-Land. Die Autoren der Studie machen dafür vor allem die langwierigen Asylverfahren verantwortlich. Sie verhinderten auch, dass Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert werden. Meistens bekämen Flüchtlinge so lange keinen Job, bis über ihren Asylantrag entschieden wird. Den Unternehmen sei eine Anstellung vorher zu unsicher. Im Durchschnitt warten Flüchtlinge in Deutschland etwa 7 Monate auf eine Asylentscheidung, manchmal sogar mehr als 1,5 Jahre. Die Bundesregierung wusste offenbar schon im Sommer 2013, dass es aus den USA keine konkreten Zusagen für ein Anti-Spionage-Abkommen gab. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat US-Außenminister John Kerry das dem damaligen Bundesaußenminister Guido Westerwelle in einem Telefonat klargemacht. Trotzdem hatte damals Kanzleramtsminister Ronald Pofalla wenige Tage später der Presse verkündet, die USA hätten ein entsprechendes Angebot für ein No-Spy-Abkommen gemacht. Im Irak beanspruchen schiitische Milizen die Führung für die Offensive, mit der die Provinz Anbar von der Terrormiliz IS zurückerobert werden soll. Der IS hat seit kurzem fast die ganze Provinz unter seiner Kontrolle, auch die Provinzhauptstadt Ramadi. Trotzdem war die irakische Regierung bisher skeptisch, mit schiitischen Milizen zusammenzuarbeiten, weil Anbar mehrheitlich sunnitisch ist und das zu Spannungen führen könnte. Weil die irakische Armee sich aus Anbar zurückgezogen hatte, warf US-Verteidigungsminister Ash Carter ihr im Sender CNN vor, keinen Kampfeswillen zu haben.
What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will to fight.
Iraks Regierungschef hat die Kritik zurückgewiesen. In den USA mehren sich dennoch die Stimmen, die fordern, wieder eigene Bodentruppen in den Irak zu schicken. Die Post darf weiter Beamte dort einsetzen, wo die Angestellten streiken. Die Gewerkschaft Verdi wollte das verbieten lassen, das Bonner Arbeitsgericht hat das abgelehnt. Der Richter sah keine Beweise dafür, dass Beamte dazu gezwungen wurden, in bestreikten Bereichen zu arbeiten. Gegen freiwillige Dienste sei aber nichts einzuwenden. Bei der Post sind noch rund 38.000 Beamte beschäftigt. Von den Angestellten der Post haben heute wieder rund 2.000 gestreikt. Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifverhandlungen 5,5% mehr Geld und eine Wochenarbeitszeit von 36 statt 38,5 Stunden. Beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gibt es einen Trainerwechsel. Thomas Schaaf geht nach nur einem Jahr. Darauf haben sich nach Angaben des Clubs beide Seiten geeinigt. Schaaf sagte, er sehe seine Leistungen nicht genug gewürdigt und sprach von unglaublichen Unterstellungen in den Medien. Auch Schalke 04 bekommt einen neuen Trainer. Der Schweizer Roberto Di Matteo hat darum gebeten, seinen Vertrag aufzulösen. Das wurde heute offiziell bestätigt.
Was noch wichtig wird?
Bei der Bahn könnte es schon bald wieder Streiks geben. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG verhandelt morgen wieder mit der Deutschen Bahn und will unbedingt einen Tarifabschluss bis zum 1. Juni erreichen. Andernfalls sei Ende am Verhandlungstisch. Die Lokführergewerkschaft GDL beginnt ebenfalls morgen ihre Schlichtung mit der Bahn. Die GDL darf deshalb in den kommenden Wochen nicht streiken. Die Bundesnetzagentur versteigert ab morgen wieder Mobilfunkfrequenzen. Die Regierung erhofft sich davon genug Geld, um den Breitbandausbau des Internets voranzubringen. Bis 2018 hat sie allen Haushalten eine Downloadgeschwindigkeit von mindestens 50 Megabit pro Sekunde versprochen. Der TÜV Rheinland rechnet dafür mit Kosten von rund 8 Milliarden Euro. Die Gebote für alle Frequenzen zusammen liegen bisher aber erst bei 1,5 Milliarden Euro.
Und sonst in der Welt?
In Österreich muss ein Schüler ins Gefängnis, weil er Kontakt zur Terrormiliz IS aufgenommen und einen Bombenanschlag geplant haben soll. Der damals 14-Jährige soll im letzten Jahr mit IS-Verbindungsleuten in Wien gesprochen haben. Er wollte sich dem Kampf der Terroristen in Syrien anschließen. Vor seiner Abreise wollte er der Anklage zufolge einen Anschlag begehen. Als mögliches Ziel wurde der Wiener Westbahnhof genannt. Die Mutter und die Sonderschule, auf die der geborene Türke ging, hatten die Radikalisierung des Jungen bemerkt. Nach einer Anzeige wurde das Zimmer des Schülers durchsucht. Dort fanden die Ermittler Propagandamaterial. Jetzt ist er zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. 8 Monate davon muss er insgesamt absitzen. Der Weiße Palast ist ein Schwarzbau. Der türkische Präsidentenpalast, auch Aksaray Weißer Palast genannt, ist laut oberstem Verwaltungsgericht des Landes illegal gebaut worden. Der Komplex mit über 1000 Räumen wurde letztes Jahr eröffnet. Laut Gericht hätte die Baugenehmigung aber nie erteilt werden dürfen. Der Präsidentenpalast steht auf einem geschützten Gelände in der Hauptstadt Ankara. Schon 2014 hatte ein Gericht einen Baustopp angeordnet, den hatte die Denkmalschutzbehörde dann aber wieder kassiert. Auch Recep Tayyip Erdogan hatte sich für den Weiterbau eingesetzt. Kurz darauf wurde er zum Präsidenten der Türkei gewählt und zog in den Palast ein. Welche Konsequenzen das Urteil des obersten Verwaltungsgerichts für den Palast hat, ist unklar. In Australien sind Produkte wie Kondome oder Nikotinpflaster steuerfrei, Tampons und Binden aber nicht. Nach Protesten will die Regierung das jetzt ändern. Wie die BBC berichtet, hat der australische Finanzminister angekündigt, dass er die 10%ige Steuer auf Tampons abschaffen will. Er will das Thema im Juli auf die Tagesordnung setzen. Eine Studentin hatte in Australien eine Online-Petition ins Leben gerufen. Ihrer Meinung nach ist das Abgabensystem sexistisch. Die Regierung müsse aufhören, eine Körperfunktion zu besteuern. 90.000 Menschen haben die Petition unterschrieben. Ähnliche Aktionen gibt es in Frankreich, Italien und auch Großbritannien. Dort gibt es auf Tampons eine Luxusgutsteuer. Eine Abschaffung gilt als unwahrscheinlich aufgrund von EU-Richtlinien.
Wissensnachrichten.
Na, immer noch ein bisschen Winterspeck auf den Hüften? Vielleicht solltet ihr aufs Land ziehen. Eine neue Studie von schwedischen Wissenschaftlern legt nahe, Verkehrslärm ist nicht nur nervig, sondern kann auch dick machen. Bei mir ist Amelie Fröhlich aus den Wissensnachrichten. Wie kommen die denn da drauf?
Sie sagen, Lärm löst Stress aus und unser Körper macht sich ganz automatisch auf eine Krise gefasst. Und um das besser bewältigen zu können, lagert er Fett ein. Das sind noch Mechanismen aus Urzeiten, wo wir eben nicht immer Essen im Überfluss zur Verfügung hatten und auch mal länger ohne auskommen mussten. Und da hat sich der Körper halt an den Fettreserven bedient.
Und wie genau belegen die Wissenschaftler die These?
Sie haben mehr als 5000 Menschen über Jahre untersucht, die in Stockholm und drumherum auf dem Land leben. Und dabei fanden die Wissenschaftler raus, dass es ein Zusammenhang gibt zwischen Lärm und dem Hüftumfang. Taille und Hüfte in diesem Bereich legen wir also zu, je lauter es ist. Dafür reicht schon Autoverkehr. Noch schlimmer ist es aber, wenn dann noch Zug- und Fluglärm dazukommen. Dann verdoppelt sich den Wissenschaftlern zufolge das Risiko von Übergewicht. Problematisch, denn gerade Fett an Hüfte und Taille gilt als das schädlichste überhaupt. Es wird unter anderem mit Diabetes in Verbindung gebracht.
Okay, und was heißt das ganz konkret? Was passiert mit meinem Körper, wenn ich an der Hauptstraße wohne?
Die Testpersonen, die hatten im Schnitt etwa 0,2 Zentimeter mehr auf den Hüften, wenn die Lautstärke 5 Dezibel über dem normalen Lärmlevel lag. Zur Erklärung, normales Lärmlevel, das sind so um die 45 Dezibel. Und an größeren Hauptstraßen mit rund 80 Dezibel bedeutete das dann bis zu 1,4 Zentimeter Hüftumfang mehr.
Okay, anderes Thema. Es ging heute auch in den Wissensnachrichten um schlafende Schönheiten. Das klingt schon netter als Fett. Was ist denn damit gemeint?
Schlafende Schönheiten, so werden Studien genannt, die bahnbrechende Erkenntnisse liefern. Aber keiner merkt's. Zumindest erstmal nicht. Welche Bedeutung sie haben, wird der Welt manchmal erst Jahrzehnte später klar. Passiert gar nicht so selten. Das haben jetzt Informatiker im US-Bundesstaat Indiana empirisch belegt. Das liegt ganz einfach daran, dass manche wissenschaftliche Erkenntnisse ihrer Zeit voraus sind. Bedeutet, Wissenschaftler entdecken was, wissen damit aber praktisch noch nichts anzufangen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, 1958 etwa, da ist eine Studie zu einem Stoff veröffentlicht worden, der Jahre später verwendet wurde, um Graphen zu produzieren. Das war damals noch gar nicht wichtig, inzwischen aber schon, denn Graphen ist vor allem für die Industrie inzwischen interessant, zum Beispiel zur Weiterentwicklung von Touchscreens. Und die gab es 1958 ja einfach noch gar nicht.
Verbotene Liebe aber womöglich schon. Also, dieses Thema, ja, wenn sich Bruder und Schwester ineinander verlieben, das klingt immer so ein bisschen nach Vorabendserie, aber genau das wird nach Meinung einer Professorin aus Cambridge immer wahrscheinlicher. Wieso denn?
Weil es immer mehr Menschen gibt, die per Samen- oder Eizellenspende gezeugt werden. Die Professorin warnt dadurch, dass die Spenden meistens auch da verwendet werden, wo sie abgegeben werden, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Halbgeschwister in der gleichen Gegend aufwachsen, im gleichen Alter sind und vielleicht sogar zur selben Schule gehen, sich also kennenlernen und möglicherweise auch ineinander verlieben.
Mensch, okay, danke Amelie.
Wetter.
Richtig romantisch wird's nicht. Heute Abend ist es wechselhaft und in der Nacht sinken die Temperaturen auf 9 bis 0 Grad. Es ist sogar leichter Bodenfrost möglich. Morgen geht's dann auch wechselhaft weiter. Es wird etwas sonniger und trockener als heute, aber ähnlich frisch bei 10 bis, na immerhin 20 Grad. Am wärmsten wird's morgen noch im Westen. Und das war das Update. Ich bin Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.